Und deswegen, bevor wir also in da einsteigen, zunächst mal das Kapitel 6, müssen wir etwas Geduld haben, ist ein recht langes Kapitel. Ich habe jetzt nicht alle Verse genommen, aber ich denke, dass der Zusammenhang da nicht verloren geht. Also Daniel 6. Es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Und über sie setzte er 3 Fürsten, von denen einer Daniel war. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewiglich. Es haben die Fürsten des Königsreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen die Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete, flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und sprachen, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, er bete 3-mal am Tag. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Und er war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Und der König fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, da der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilend zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Daniel antwortete mit dem König, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass wir kein Leid antun konnten. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen zu den Löwen in die Grube, werfen samt ihren Kindern und Frauen. Das ist des Königs Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen hochinteressanten Bericht und dürfen dich jetzt herzlich bitten, dass du uns diesen Text auslegst, dass du uns sagst, was wir da für unser persönliches Leben mitnehmen dürfen und auch mitnehmen sollen. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre, loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, das ist schon eine sehr beeindruckende Geschichte. Das ist sicherlich die zweite sehr bekannte Geschichte in dem ganzen Buch des Propheten Daniel. Neben der ersten sehr bekannten Geschichte Daniel und diese 3 Freunde im Feuerofen, hier jetzt Daniel in der Löwengrube. Und in Kapitel 6 sind wir jetzt so gut wie am Ende des Lebens von Daniel angekommen. Das babylonische Reich ist vergangen, siehe Kapitel 5. Wir befinden uns jetzt so etwa im Jahre 539, 538 vor Christus. Und da taucht nun im Medo-Persischen Reich ein Name auf, nämlich Darius aus Medien. Und dieser Darius, der organisiert jetzt für sich sein Reich mit 120 Statthaltern. Und über diese 120 Statthalter setzt er noch drei Superminister, die also nochmal eine besondere Bevollmächtigung haben. Und einer dieser Superminister ist Daniel. Und mit Daniel haben wir es jetzt mit einem Mann zu tun, ja, der so etwa 80 Jahre plus minus ist. Also ein Mann, der in diesem hohen Alter ja nochmal in Würde gerät und der nochmal eine besondere Aufgabe hat, eine überragende Führung da in dem Medo-Persischen Reich. Und die Frage ist ja zunächst mal, wie wirkt diese Geschichte eigentlich auf uns? Die Frage aus folgendem Grunde, um auch mal diesen Vers anzusprechen, der die Reaktion des Königs Darius auf die Rettung des Daniels zeigt. Denn, das haben wir ja gerade gehört, als der Daniel gerettet worden war, hätten wir es vielleicht gerne gesehen, wenn die Geschichte da geendet hätte. Als das uns da jetzt noch berichtet wird, dass der König da diese Männer, diese Intriganten da, samt ihrer Familie, also samt Frauen in Kinder und Kindern in diese Löwengrube wirft und die da ein furchtbares Ende finden. Aber da muss man leider sagen, das war damals so die Art und Weise, wie man reagierte. Da interessiert jetzt nicht die Frage, ob wir das schön oder ob wir das nicht schön finden, oder ob das in der Bibel stehen darf oder ob das nicht in der Bibel stehen darf. Das war damals eben so die Art und Weise, wie reagiert wurde. Und sagen wir doch ganz nüchtern, dieses Phänomen, dass ganze Familien mit betroffen sind, das kennen wir ja nicht erst seit der Bibel. Ich denke, das zieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte der Menschheit. Nicht? Nehmen Sie heute diesen nordkoreanischen Diktator, wie auch immer er heißt, nicht, aber da läuft es genauso, wenn einer da nicht spurt, nicht, dann wird die ganze Sippschaft wird verfolgt, kommt in den Kerker, wird gefoltert. Also nichts, also im Grunde genommen nichts Neues also unter der Sonne. Aber warum nochmal diese Frage, wie wirkt das auf uns, wenn wir das so lesen? Denn, und das ist ganz wichtig jetzt auch für das Verständnis der Bibel, denn hier steckt jetzt ein ganz interessantes Phänomen drin, nämlich das Phänomen der Körperschaft. Dieses Denken der Körperschaft ist in der Bibel etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ich möchte mal versuchen, das etwas näher zu erklären. Das, wie gesagt, das kann man also sehr unterschiedlich beurteilen, aber wir müssen es jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen. Es ist ja so, wir würden uns ja sicherlich überhaupt nicht dagegen wehren, wenn wir an solchen Körperschaft teilnehmen, ja, die positiv ausgerichtet ist, die wir also nicht als ungerecht empfinden. Aber wie ich schon gerade sagte, dieses Denken in Körperschaften ist für die Bibel ganz, ganz entscheidend. Denn wir alle hier, ob wir gläubig sind oder nicht gläubig sind oder auf der Suche sind, wir alle hängen irgendwie in Körperschaften drin. So, ein Mensch wird geboren und der hängt automatisch in der adamitischen Körperschaft mit drin. Mit all den dramatischen Auswirkungen. Und das ist so seit 1. Mose 3. Und da interessiert die Bibel auch nicht die Frage, ob man das schön findet oder nicht schön findet, ob man das gerecht findet oder ob man das nicht gerecht findet. Das ist so. Ein Mensch wird geboren und automatisch ist in der adamitischen Körperschaft mit drin, mit all den dramatischen Auswirkungen, die wir seit 1. Mose 3 kennen. Das ist so. Und mir ist auch schon mal die ein oder andere Antwort begegnet, was kann ich denn dafür, was der Adam da vor 6.500 Jahren gemacht hat. Ich habe da jetzt drunter zu leiden, ich hänge da jetzt drin, ich muss jetzt sündigen. Aber damit wird dieser Mensch vor Gott nicht bestehen können. Das ist nun mal, eine Tatsache, die wir also zur Kenntnis nehmen müssen. Und wir Jesus-Leute, liebe Geschwister, wir hängen ja auch in Jesus Christus in eine, aber jetzt positive Körperschaft mit drin, denn davon profitieren wir. Wir profitieren nämlich davon, ohne dass wir auch nur das Geringste dazu beigetragen haben, nicht oder irgendetwas dazu getan hätten, von diesem einmaligen Akt, von diesem einmaligen Handeln Jesu Christi, einmal geschehen am Kreuz auf Golgatha. Also wir hängen auch in einer Körperschaft mit drin, aber in einer positiven. Es gibt auch Körperschaften, die kannst du dir aussuchen. Nicht, ob du in Karnickelverein gehen willst oder ob du in Sportverein gehen willst, sind auch Körperschaften, nicht? Aber die kannst du dir freiwillig aussuchen. Aber es gibt auch Körperschaften, da hast du gar keinen Einfluss drauf. Da hängst du einfach mit drin. Auch, sag ich mal, Körperschaft Familie. Kannst du dir in aller Regel nicht aussuchen. Wenn wir heute mal von gentechnischen Möglichkeiten absehen, was da alles gemacht wird. Also, daran sehen wir, also dieses Denken in Körperschaften ist für die Bibel, liebe Geschwister, für die Bibel ganz, 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 ganz entscheidend. Und wenn wir das nicht verstehen, dass ein Mensch, der geboren wird, automatisch erstmal in dieser adamitischen Körperschaft drin ist, mit all den dramatischen Folgen, der Mensch wird Schwierigkeiten bekommen, wenn er das nicht versteht. Aber jetzt kommen wir wirklich zu dem Daniel. Und liebe Geschwister, das können wir jetzt wirklich glauben, dass ein Daniel genau weiß, was und wie es in solchen Machtapparaten da abläuft. Und das hat er unter Nebukadnezar erlebt, das hat er unter Belsatzar erlebt und das erlebt er jetzt unter dem König Darius. Gehen wir also in keiner Weise davon aus, dass dieser Mann, dieser Daniel, in irgendeiner Weise naiv gehandelt oder naiv vorgegangen ist. Dieser Mann ist schon mit seinen 80 Jahren plus minus circa 60 Jahre in diesem Geschäft. Und er kennt alle Tricks, der kennt alle Finessen, der weiß über alles Bescheid, was da läuft, was da wirklich gespielt wird. Und wenn man sich dieses gesamte Kapitel 6 durchliest, könnte man sich ja fragen, was ist für mich der interessante Vers, der wichtige Vers? Für mich ist hier also dieser Schlüsselvers, und ist ja interessant, dass der in manchen Bibeln in Klammern steht. Ja? In Klammern steht. Für mich ist also dieser interessante Vers, er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Das ist für mich also, wenn ich dieses Kapitel lese, der entscheidende Schlüsselvers. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Liebe Geschwister, das Bild müssen wir im Kopf halten. Nicht so sehr dieses Intrigenspiel der Fürsten, der Statthalter und Fürsten, nicht so sehr die Löwen da in der Grube. Das Bild müssen wir im Kopf halten. Er hatte an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Sehen wir also jetzt wirklich vor unserem geistigen Auge, ja, sehen wir da einen Palast. Daniel war ja nicht unbedingt ein Hartz-IV-Fall, nicht? Sehen wir also wirklich da einen Palast, nicht, in dem ein Superminister des Medo-Persischen Reiches residiert? Sehen wir im wunderschönen ersten Stockwerk, was offen zur Parkanlage und zum Boulevard liegt, sehen wir da wirklich ein großes Fenster, das ausgerechnet nach Jerusalem orientiert ist. Und man weiß, man kann die Uhr danach stellen, dass dieser Superminister Daniel seinen Tag dreiteilt. Das heißt, die Fensterflügel gehen auf, er erscheint, nicht um sein Publikum zu begrüßen, sondern um seinen Gott, um den Gott des Himmels und der Erden zu loben, zu preisen, ihn also wirklich anzubeten. Wir haben also es hier wirklich mit einem Juden zu tun, der auf eigenartige Weise in diese Position gekommen ist. Noch, liebe Geschwister, herrscht multireligiöse Toleranz für alle. Und unter diesen Vorzeichen ist er also jetzt in diese Position gekommen. Also, das Bild müssen wir jetzt sehen. Die offenen Fenster nach Jerusalem. Nur, was sagen die uns heute? Was sagen die offenen Fenster nach Jerusalem? Was sagt dieses Bild uns heute? Drei Punkte. Das offene Fenster nach Jerusalem als ein unglaubliches Geschenk betrachten. Zweitens, dann das offene Fenster nach Jerusalem setzt Normen, setzt Maßstäbe. Und drittens, das offene Fenster nach Jerusalem führt in Drucksituationen. Diese drei Punkte wollen wir also heute Morgen mal durchgehen. Also, Punkt 1. Das offene Fenster nach Jerusalem als ein unglaubliches Geschenk. Liebe Geschwister, wir haben hier einen Mann vor uns, der einen direkten Zugang hat zum Zentrum, zum lebendigen Gott. Und diese offenen Fenster nach Jerusalem waren für den Daniel keine Nostalgie oder nicht nur Nostalgie, nicht nur Heimat, nicht nur Vergangenheit, sondern das war vor allen Dingen seine Gottesperspektive, seine Gottesbeziehung, dass wir das wissen. Und stellen wir uns jetzt die Häuser links und rechts von diesem Boulevard vor, da ist kein Gebäude, das ein offenes Fenster nach Jerusalem hat. Alle leben sie da in ihren Gebäuden, alle leben sie da in ihren kleinen Weltsystemen und mittendrin ein Gebäude, das offene Fenster nach Jerusalem hat. Und jetzt betrachte mal dein eigenes Leben. Das war doch auch ein wunderbares, ein wunderschönes Geschenk, als der lebendige Gott in dein schlichtes, kleines, einfaches Leben hineingetreten ist. Nicht du mit dem Wort Gottes in Berührung gekommen bist und du eines Tages hast Ja sagen dürfen zu Jesus Christus. Und da sind quasi im Bild gesprochen die Fenster offen gegangen nach Jerusalem. Und du stehst da und dankst deinem Herrn jeden Tag von neuem. Du bist also absolut bevorzugt, dass du einer von den wenigen sein darfst, die wirklich den Namen dieses einen wahrhaftigen, lebendigen, heiligen Gott kennt. Du weißt um ihn, du betest ihn an. Und du stehst heute, je länger du lebst, desto staunender neben und denkst, warum hat es ausgerechnet mich so erwischt? Und warum nicht die Menschen links und rechts von mir? Warum ausgerechnet hat es mich so erwischt und nicht die Menschen links und rechts von dir? Aber wie gesagt, du kannst dir nichts darauf einbilden. Du kannst dir nichts darauf einbilden, denn das ist eines von den Wundern, die der lebendige Gott in seiner Weisheit sozusagen dir geschenkt hat. Du stehst da, dankst ihm und betest ihn an. Ja, liebe Geschwister, wer offene Fenster, im Bild jetzt immer gesprochen, klar, wer offene Fenster Richtung Jerusalem hat, gehört wirklich aus Gnaden zu diesem Privilegierten dieser Welt, der weiß, dass der lebendige Gott Licht hat hineinkommen lassen in mein kleines dunkles Zimmer und dass ich jetzt weiß, er ist jetzt der Mittelpunkt meines Lebens. 2. Korinther 4, Vers 6. Der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi. Und liebe Geschwister, wir kennen doch alle diese spezielle Sprache des Neuen Testamentes, diese Sprache vom Licht und von Finsternis, bis hin zu dem Leitsatz, dass Jesus Christus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern hat das Licht des Lebens. Johannes 8, Vers 12. Ja, erster ganz, ganz wichtiger Gedankengang, liebe Geschwister, dass wir die offenen Fenster nach Jerusalem, dass wir dieses Bild als ein wunderschönes Geschenk auch in unserem Leben sehen und immer wieder vor dem heiligen Gott niederfallen, ihm dafür danken, ihn dafür anbeten. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das offene Fenster nach Jerusalem setzt Maßstäbe, setzt Normen. Das sehen wir hier auch ganz klar, wenn also im Bild gesprochen Licht aus Jerusalem in die offenen Fenster hineinfällt, dann setzt das in der Tat Normen, dann setzt das Maßstäbe. Und das genau hat Daniel über viele Jahre und Jahrzehnte in der Tat begriffen, dass seinem Leben also wirklich Maßstäbe und Normen gesetzt sind. Der brauchte nicht den Kodex des Medo-Persischen Reiches, der braucht auch kein bürgerliches Gesetzbuch, der braucht auch keine Anstandsregeln, weil sein Leben vom lebendigen Gott bestimmt und geprägt ist, weiß er, was zu tun und was zu lassen ist. Und Daniel weiß zu 100%, alles, was ich denke, was ich fühle, was ich rede, was ich tue, das ist Gottesdienst vor dem lebendigen Gott. Und so weiß er ganz genau, egal, um jetzt mal auf seinen Berufsalltag da einzugehen, egal welches Dokument ich unterschreibe, egal bei welcher Sitzung ich dabei bin, egal welches Arbeitsgespräch ich führe, egal in welcher öffentlichen Erklärung ich mich präsentiere, das habe ich zwar alles auch auf der unteren Ebene, auf der horizontalen Ebene zu verantworten, was für mich aber das geringste Problem ist, das Entscheidende für mich ist, dass alles, Was ich denke, fühle, rede, tue, dass ich das vor meinem lebendigen Gott zu verantworten habe. Ihm möchte ich dienen. Und wenn du das begriffen hast, dann brauchst du noch nicht einmal eine Ethik. Denn dann ist alles klar, weil du von dem lebendigen Gott bestimmt und geprägt wirst. Und wenn du dann in deinen Alltag hineingehst, Berufsalltag, Familienalltag, Gemeindealltag, nicht, dann ist für dich alles klar, mein Alltag ist Gottesdienst. Mein Alltag ist Gottesdienst vor dem lebendigen Gott. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, dass ihr euer Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Also, wenn es da heißt, unser Leben hingeben als ein Opfer, das ist deutlich mehr als Sonntag, sagen wir mal, von 10 bis 12 Uhr. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Du kannst, du willst und du darfst das nicht trennen zwischen dem, was da am Sonntag im Gottesdienst geschieht oder in deiner stillen Zeit und dem, was in deinem Leben so passiert zwischen, ich sag's mal so, zwischen 6 und 22 Uhr pro Tag. Das darfst, kannst und willst du auch nicht trennen. Und liebe Geschwister, das wusste ein Daniel. Und deswegen bestimmt und prägt das den Daniel so sehr, dass er keine Angriffsfläche bietet. Nicht, an der man ihn wirklich packen kann. Und was da jetzt abläuft mit dem Daniel, das hat sich, sage ich mal, bis heute im Wesentlichen nicht geändert. Wie man sich da auf dem politischen Parkett bewegt und mit welchen harten Bandagen da also gekämpft wird, nicht, zurzeit erleben wir das ja auch wieder in unserem Lande, also das hat sich bis heute im Wesentlichen nicht geändert. Und jetzt kommt es, jetzt checken diese Fürsten und Statthalter des Darius diesen Daniel durch. Ich weiß nicht, wie die vorgegangen sind, ob die Leute auf ihn angesetzt haben, weiß ich jetzt nicht, aber könnte man sich vorstellen. Seine ganze Biografie, die wird rauf und runter durchleuchtet. Seine ganzen Daten werden durchforstet. Man schaut auf seine Steuererklärung, nicht mal schaut, man schaut auf Geschichten in der Vergangenheit, man schaut auf Leichen im Keller und so weiter und so fort. Wir kennen das alles. Nicht? Und sie sagen sich, es muss doch irgendetwas an diesem Mann zu finden sein. Und dann heißt es so wunderbar, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage finden und sie konnten auch kein Vergehen finden. Das heißt, keine Korruption, keine Angriffsfläche bietet also wirklich Daniel. Und dieser Grundgedanke, der findet sich auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Und zwar in diesen beiden Versen 11 und 20. Also 1. Petrus 2 in den Versen 11 und 20. Da heißt es, liebe Geschwister, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, dann ist das Gnade bei Gott. Und doch, man findet was bei Daniel. Denn jetzt sagen sie weiter. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Es sei denn wegen seiner Gottesverehrung, wegen des Gesetzes seines Gottes. Und da sagen sie sich, jetzt endlich haben wir eine Öse gefunden, wo wir einhaken können. Jetzt haben wir endlich eine Sache, nicht voran, wir ihn also wirklich eindeutig festmachen können. Wir haben es hier mit einem überzeugten Juden zu tun, das sehen wir auch an der Praxis seines Alltags mit seinen dreifachen Gebetszeiten. Nicht, er steht ganz klar auf der Seite Gottes, jetzt haben wir ihn. Und an Daniel, liebe Geschwister, ja, da sehen wir, dass es in seinem Leben wirklich eine Eindeutigkeit gibt, was den Glauben an den lebendigen Gott betrifft. Und da dürfen wir wirklich lernen, dass auch wir, sag mal so in einer frischen, öffentlichen Art und Weise, uns wirklich eindeutig zum Glauben an den Vater unseres Herrn Jesus Christus halten. Das dürfen wir also jetzt wirklich lernen von Daniel. Also, erstens, offene Fenster nach Jerusalem als ein wunderschönes Geschenk ansehen und dafür danken. Dann zweitens, offenes Fenster nach Jerusalem setzt auch Normen, setzt auch Maßstäbe. Und jetzt drittens, das offene Fenster nach Jerusalem führt eben auch zu Drucksituationen. Und das sehen wir jetzt hier eindeutig, wenn Licht aus Jerusalem wirklich in ein Menschenleben hineinfällt, ja, dann kann das auch zu Drucksituationen führen. Und wie wir vorhin schon sagten, wir können davon ausgehen, dass Daniel das ganze Spiel mitbekommt und auch durchschaut. Davon können wir wirklich ausgehen. Und dass er jetzt weiß, was auf dem Spiel steht, als er an dem Tag, als dieses Gesetz durch alle Gremien durch war, er nach Hause geht. Denn er weiß ganz genau, wenn ich an diesem Tage die Fenster öffne für meine normale, gewohnten Gebetszeiten, dann werden die Paparazzi da unten stehen und werden mich alle ablichten und in wenigen Sekunden habe ich den ganzen Auftritt von mir im Netz stehen. Das weiß er ganz genau. Und Daniel tut, wie er es zu tun pflegte, wie das hier so wunderschön heißt, wie er es zu tun pflegte, wie er es wirklich gewohnt war. Und das ist ihm eine Übung gewesen, schon über Jahre, Jahrzehnte. Und jetzt merkt man, was das für ein wertvoller Schatz jetzt für ihn ist. Das war für ihn wirklich Übung. Das hat er sich antrainiert über Jahre, Jahrzehnte. Das gehörte einfach zu ihm. Ohne diese Gebetsübung ein Daniel gar nicht denkbar. Und das ist wirklich ein unwahrscheinlicher Schatz, den auch wir haben müssen, den er jetzt nämlich einsetzen kann, wo der Druck also enorm zunimmt und der jetzt nicht erstmal überlegen muss, angesichts der Drucksituation, wie muss ich mich denn jetzt eigentlich verhalten, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Nein, weil er sich das schon über Jahre, Jahrzehnte angeeignet hat, ist ihm das jetzt wirklich ein Schatz und er weiß klipp und klar, wie er sich da wirklich zu verhalten hat. Unter diesem Druck hält er sich zum lebendigen Gott. Und greifen wir nochmal den ersten Petrusbrief auf. Ich glaube, wir haben vorhin sogar, ich glaube, du hattest 1. Petrus 4, glaube ich, gelesen. Ja, richtig, 1. Petrus 4, hier der Vers 16. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Gottes Ehre geht also vor Menschenehre. Das ist die Botschaft, wenn wirklich Licht in das Leben eines Menschen hineinfällt. Und man muss das wirklich so bei Daniel sehen und auch erkennen. Das ist ein Mann, der sagt, ich will das offene Fenster nach Jerusalem. Ich will das. Das ist also wirklich ein Mann mit ganz bestimmten Lebensprinzipien. Jetzt nicht im negativen Sinne so eines Prinzipienreiters, ja, sondern im Sinne von vorgegeben, Leitlinien. Wenn wir den Begriff Leitplanken gehören, da an den Autobahnen, dann sind die ja nicht angebracht worden, um uns zu ärgern oder einzuschränken, sondern um uns zu schützen. Wenn wir einen gefährlichen Weg gehen und da ist ein Geländer angebracht, dann sind wir dankbar, dass wir jetzt diesen gefährlichen Weg an diesem Geländer entlang gehen können. Oder wenn wir zum Beispiel dem Moor unterwegs sind, da sind wir für jede Planke oder für jede Bohle, die da ausgelegt ist, dankbar. Und das ist der Grundgedanke hier. Nicht? Lebensprinzipien sind wirklich gut. Und dazu gehört nun bei Daniel, wie wir es vorhin schon erwähnten, dieses, wie er zu tun pflegte. Wie er zu tun pflegte. Und das ist wirklich ein Schatz, den er sich über viele, viele, viele Jahrzehnte angeeignet hat, sodass es ihn in der jetzigen Drucksituation eben nicht heraushaut und nicht alles über Bord wirft. Also wir sehen einen Menschen, der über Jahre, Jahrzehnte einen gewissen Weg treu eingeübt hat. Und liebe Geschwister, schreiben wir das auf unsere Fahne, ein gesundes geistliches Training ist ein echtes Fund. Ein gesundes geistliches Training ist ein echtes Fund. Denn auch ein Daniel wusste im Vorfeld nicht, zumindest ist es aus diesem Text nicht erkennbar, wusste im Vorfeld nicht, dass diese Nacht nicht die letzte Nacht seines irdischen Lebens sein würde, dass der lebendige Gott es in seiner Weisheit beschlossen hat, ihn doch vor den Löwen da zu erretten, indem er da einen Engel schickt. Aber er wusste das im Vorfeld nicht. Und so konnte Daniel sagen, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Liebe Geschwister, wer jeden Tag neu erfinden muss, nicht was sein Leben ist, der erlebt enorme Anstrengungen, die über kurz oder lang abflauen. Und deswegen ist dieses gesunde geistliche Training, wenn man sich das einübt, unheimlich wichtig. Nicht Stabilität, Klarheit, Prägung, Profil, Beständigkeit, über Jahre, über Jahrzehnte angeeignet, antrainiert, hilft enorm in solchen Drucksituationen. Und das ist die Frage an jeden Einzelnen von uns. Leben wir auch heute mit diesem, im Bild jetzt gesprochen, mit diesem offenen Fenster nach Jerusalem als Dank, als Maßstab, als Lebensprinzip in Drucksituationen? Das ist die Frage an jeden Einzelnen von uns. Und damit, liebe Geschwister, komme ich zum Schluss. Ich möchte noch zwei kurze Punkte anführen, was wir wirklich aus diesem Text jetzt zusammenfassend mitnehmen dürfen. Ich denke, wenn wir diesen Text so vor uns haben, dann ist er natürlich auch ein ganz großer Gebetsaufruf für alle Jesus-Leute, die es momentan noch so friedlich haben wie wir, wirklich derer zu gedenken, die jetzt irgendwo auf dieser Welt, im Bild gesprochen, in der Löwengrube sitzen. Ist das für uns wirklich ein Gebetsaufruf, an diese Menschen zu denken, die in einer ganz anderen Lage, in einer ganz anderen Situation, auf eine ganz andere Art und Weise ihr Christusbekenntnis zu leben haben, Tag für Tag hinter diesen offenen Fenstern nach Jerusalem. Das ist das Erste, was wir auch aus diesem Text mitnehmen wollen. Und das Zweite, dass dieser Text auch gleichzeitig ein riesengroßer Dank ist, dass Jesus Christus für uns, im Bild gesprochen, in diese Löwengrube hineingegangen ist, dass er das ausgehalten hat, dass er dem Vater vertraut hat, dass der Vater ihn da wieder herausgeholt hat und ihn wieder ins Leben hineingestellt hat. Und seitdem, liebe Geschwister, seitdem gibt es offene Fenster nach Jerusalem. Seitdem gibt es offene Fenster nach Jerusalem. Und jetzt sind wir hier, jetzt sind wir solche Leute, die Gott danken, wirklich für diese offenen Fenster nach Jerusalem, für das Licht, das von Jerusalem in unser Leben Norm- und Maßstabgegend hineingefallen ist. Und jetzt wollen wir uns wirklich üben, wo es noch einigermaßen friedlich ist, diese offenen Fenster nach Jerusalem auch zu praktizieren. Das heißt, Jalousien hoch, Fenster auf, und den Herrn, der unser Leben prägt und bestimmt, zu bekennen zu seiner Ehre und uns zum Segen. Und das möchte ich uns aus dieser ganzen Geschichte, möchte ich uns allen mitgeben und wünsche uns, dass der Herr uns dazu wirklich die Kraft gibt, die Freudigkeit gibt, den Mut gibt, die Standfestigkeit gibt, dass er uns in dieser Hinsicht wirklich segnet. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns noch zum Gebet erheben. Ja, Vater, so möchten wir dich bitten durch deinen Heiligen Geist, dass du uns an dieses starke, eindrückliche Bild von dem offenen Fenster nach Jerusalem immer und immer wieder erinnerst. Daran erinnerst als ein wunderbares Geschenk, dass als du auch in unserem Leben die Fenster nach Jerusalem aufgestoßen hast, dass du uns daran erinnerst, wenn wir ja ins Schwanken geraten, was gerade die Normen und die Maßstäbe betrifft, nach denen wir wirklich in der Gemeinde zu leben haben. Und dass du uns daran erinnerst, wenn wir nicht mehr in unserem normalen geistlichen Rhythmus sind, dass wir es wieder so tun, wie wir es zu tun pflegten. Und jetzt dürfen wir dich bitten, Herr, segne uns auch in der kommenden Woche mit diesen offenen Fenstern nach Jerusalem. Amen.